Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer saßen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was heißt, wie in Hosea 6, Vers 6 steht: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass du reden willst, geredet hast und das auch immer wieder neu tust. Danke für dein Wort, in dem wir lesen, aus dem wir hören können und aus dem du eben auch ganz konkret und aktuell zu uns sprechen möchtest. Das erbitten wir auch heute Morgen wieder. Und hilf du uns, dass wir recht hören, dass unsere Ohren, unser Verstand, auch unser Herz offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon eine höchst erstaunliche, ja geradezu verrückte Geschichte. Ich habe mich in all den Jahren meines Christseins, seitdem ich diese Geschichte so kenne, immer mal wieder versucht, mir das im Heute vorzustellen. Da geht ein Pastor ins Bordell und sagt zu einer Prostituierten: Komm mit mir und arbeite von jetzt an für Jesus Christus. Ich nehme dich unter meine Fittiche und bring dir alles bei, was du wissen musst. Und die Frau steht auf und geht mit. Das klingt doch verrückt, oder? Doch genau das ist es, was uns ja alle drei synoptischen Evangelien von Jesus erzählen. Und sie nennen jeweils einen Namen. Bei Markus und Lukas Levi und hier Matthäus. Und wenn ein Name genannt wird, dann weist das immer darauf hin, dass die Menschen damals, als das aufgeschrieben wurde und dann in Gemeinden verlesen wurde, so in der ersten Zeit, dass die Menschen dann noch wussten, wer diese Person ist und wussten, dass sie befragen können. Also diese Person bestätigen kann: Ja, das ist richtig, so ist das gewesen. Diese Geschichte ist schon verrückt. Selbst wenn wir es für nachvollziehbar halten, dass Jesus eine solche Ausstrahlung hatte, ein solches Charisma, dass er einen Menschen mit nur einem Wort, und im Aramäischen ist es tatsächlich nur ein Wort, was wir im Deutschen dann mit drei Worten wiedergeben: Folge mir nach. Also ein Wort nur von Jesus hat genügt, um diesen Menschen dazu zu bewegen, alles stehen und liegen zu lassen und mit Jesus mitzugehen. Zumindest seinen Beruf von jetzt auf gleich aufzugeben, um sich dann diesem Rabbi als Schüler anzuschließen. Doch ich habe mich gefragt, was denn eigentlich verrückter ist, oder ich könnte auch sagen, was denn das größere Wunder ist, dass so jemand tatsächlich alles stehen und liegen lässt und mitgeht, oder dass ein so frommer Mann, der ganz auf Gott zentriert ist, der nur dem Guten folgen will und vom Guten erfüllt ist, dass der zu so jemand geht und ihn bzw. sie in die Nachfolge, in sein Team holen will. Einfach so, gänzlich ohne irgendeine Bedingung zu stellen. Und jetzt denken wir einmal zurück an die letzten Predigten, angefangen bei der über Mose, der Gott sehen wollte. Und dem Gott dann sagte, du kannst mir nicht in die Augen schauen, es würde dich umbringen. Aber du darfst mir hinterher blicken. Ich zeige dir dabei meine Liebe und dass ich mit dir gehen werde und immer mit dir sein werde. Das wirst du in deinem Leben, in der Rückschau immer wieder entdecken dürfen. Versprochen. Und dann Petrus, Johannes und Jakobus. Die drei der Jünger Jesu, die Elia, Mose und eben Jesus gerne Hütten bauen wollten, um diese himmlische Begegnung zu konservieren. Doch dann müssen sie entdecken, dass Gott sich nicht in diesen himmlischen Erscheinungen sehen lässt, sondern vielmehr da, wo sie mit Jesus wieder in die Niederungen herabsteigen, im Alltags unterwegs sind und Menschen in ihrer Not begegnen. Gott lässt sich also immer ganz anders sehen als gedacht. Er lässt sich an ganz anderen Orten finden als gedacht. Und er lässt sich bei ganz anderen Menschen sehen und in deren Leben etwas von sich und seinem Leben entdecken, als wir es uns zuvor vorgestellt haben, als wir vermuten würden. So eben auch hier in diesem Zolleinnehmer namens Matthäus oder Levi. Sein Leben war eigentlich vorgezeichnet. Er war unter seinen Landsleuten ein schwarzes Schaf, schwärzer ging nimmer. Niemand von ihnen wollte mit ihm etwas zu tun haben. Er arbeitete für die verhassten Römer und trieb für sie Geld ein. Und dabei hielt er sich selbst auch nicht schadlos, sondern legte immer noch ein bisschen was obendrauf und konnte eben auch, wenn ihm eine Nase nicht gefiel, dann nochmal was obendrauf legen und hat das vermutlich auch gemacht. Das macht unbeliebt, ja, verhasst. Verspielt hatte er dabei auch seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Natürlich blieb er Jude, aber in eine Synagoge durfte er nicht hinein. Und im Tempel durfte er nur bis in den Vorhof der Heiden. Nicht weiter. Das war er in den Augen seiner Landsleute, insbesondere der frommen Landsleute, ein Heide. Ja, eigentlich gar schlimmer noch als ein solcher, denn er war doch mit ganz anderen Möglichkeiten gestartet. Ihm stand doch was anderes offen. Er gehörte doch eigentlich zum erwählten Volk Gottes. Und das hatte er nun verspielt. Nein, sein Leben war nun vorgezeichnet. Er konnte nur noch versuchen, es sich so gut wie möglich gehen zu lassen, so viel Kohle wie möglich einzuheimsen, um einigermaßen schönes Leben zu führen. Denn er wusste genau, wenn er starb, dann würde man ihn nicht auf einem jüdischen Friedhof beisetzen. Er würde irgendwo auf Heidengrund verscharrt werden und sein Platz im Himmelreich würde frei bleiben. Und dann kam Jesus und alles war von jetzt auf gleich anders. Ein jüdischer Rabbi, der ihn, diesen verlorenen Menschen zum Schüler, zu seinem Schüler machen wollte. Und dann war es eben noch dieser Rabbi, der schon für so viel Aufsehen gesorgt hatte. Und der sich eben seine Jünger selbst aussuchte, nicht wie sonst üblich, dass die Jünger sich den Lehrer aussuchten. Das konnte seinem eigentlich vorgezeichneten Leben doch nur eine Wende geben zum Guten. Er war plötzlich wieder gemeinschaftsfähig. Er wurde plötzlich angenommen und ernst genommen als Mensch. Er fühlte sich nicht nur geehrt, sondern vielmehr noch, er fühlte sich geliebt. Ein Gefühl, eine Erfahrung, die er wohl lange nicht mehr gemacht hatte. Er konnte endlich wieder Mensch sein. Jesus ließ ihn wieder leben, gab ihm Spielraum, eröffnete ihm neue Möglichkeiten. Vielleicht hat er mit den Worten des Psalmbeters die ganze Sache ausgedrückt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was war also das größere Wunder? Für ihn war das keine Frage. Für ihn war es eben das, dass da einer kam und ihn ansprach, in seine Nachfolge rief. Da hatte sich über ihm der Himmel geöffnet. Da hatte Gott sein Antlitz über ihm leuchten lassen. So lässt sich Gott auch heute noch sehen. Jesus Christus lädt auch heute noch ein, ihm nachzufolgen. Das alte Leben mit seinen zerstörerischen Elementen aufzugeben und ein anderes Leben aus dem Vertrauen zu Jesus Christus zu leben. Was das im Einzelnen konkret heißt, das muss jeder für sich ausloten und entdecken. Einige Stichpunkte, von denen man sagen kann, die sind, denke ich, generell immer damit im Portfolio. Was dir nicht gut tut, was anderen nicht gut tut, was dieser Schöpfung schadet, das kannst du fortan lassen. Du kannst es einfach lassen. Das kann ja auch schon sehr befreiend sein, nicht mehr irgendwie sich getrieben zu fühlen, Dinge zu tun, von denen man eigentlich weiß, so gut sind sie nicht. Das, was dich abhängig macht, das kann von der Arbeit bis zu Suchtmitteln wie Tabletten oder Alkohol oder bei manchem ja sogar die Arbeit, alles Mögliche sein. Davon wirst du frei. Und das, was dir auf der Seele lastet, was dein Gewissen beschwert, Schuld, die du dich auf dich geladen hast oder Versäumnisse gegenüber anderen, wo du ihnen etwas schuldig geblieben bist, das ist dir vergeben. Das muss dich nicht mehr beschweren. Du bist von Gott geliebt und angenommen. Du bist ein Gotteskind. Du kannst nun anders zu leben beginnen. Ganz neu auch kannst du Gemeinschaft erfahren und genießen. Gott will sich dir in deinem Leben zeigen, immer wieder neu in Jesus Christus sich finden lassen, in der Rückschau auf dein Leben dich eben entdecken lassen, sehen lassen, wo er dir geholfen hat, dir Gutes getan hat, dich gesegnet hat. Wir haben begonnen mit der Feststellung, dass schon der erste Teil der Geschichte ganz schön verrückt ist. Doch der zweite Teil ist mindestens ebenso verrückt. Matthäus hat seinen Arbeitsplatz verlassen, hat fristlos gekündigt, so könnte man sagen, und dann hat er Jesus zum Essen eingeladen. Doch eben nicht nur Jesus, sondern auch etliche seiner Ex-Kollegen. Und auch andere in den Augen der meistens recht zwielichtige Gestalten. Menschen, mit denen man nicht gern etwas zu tun hatte. Und wenn, dann möglichst nur im Verborgenen, so dass es von den anderen niemand mitbekam. Leute, mit denen man sich schon gar nicht gemütlich am Essenstisch niederlassen wollte. Doch Jesus schien das alles überhaupt nicht gekümmert zu haben. Und er verführte seine Schülerinnen und Schüler dazu, es ihm gleich zu tun. Wie kann er nur? So fragen dann auch die, die sich Gott ganz nahe glaubten, die sich selbst für fromm hielten, gottgefällig, die alles taten, was in ihren Augen Gott gefallen würde, die mehr als 150-prozentigen, so könnte man sagen, die sich wirklich bemühten, das aber auch gerne vor den Augen der Welt sehen ließen. Jesus karikiert einmal einen von ihnen in seinem Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Pharisäer, so sagt Jesus da, stellte sich hin und betete im Tempel: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Wenn wir meinen Versuch hier weiterziehen, das Ganze in unsere Zeit zu holen, dann haben wir vermutlich für diese Menschen mit ihren Fragen, mit ihrer kritischen Hinterfragung dessen, was Jesus mit seinen Jüngern da tut, durchaus viel Sympathie. Denn dann würde der Pastor ja die Prostituierte nicht nur besuchen und sie auffordern, ihn in seinem Tun zu unterstützen und sie anzulernen, sondern er würde fröhlich mit vielen ihrer Kolleginnen und anderer Leute aus dem Rotlichtmilieu in irgendeiner Kneipe beim Essen zusammenhocken, darunter vermutlich auch durchaus einige, von denen man zumindest denken könnte, dass die auch kriminell sind und Dinge tun, die auch wider das Gesetz stehen. Das würde doch auch uns nicht gefallen, oder? Wir müssten zumindest einmal schlucken. Dieser Tage war auf der Webseite jesus.de, betrieben von den freien evangelischen Gemeinden in Deutschland, von drei Unternehmern zu lesen, die einen Sexshop mit christlichen Werten, mit dem Namen Schöner Lieben, aufgemacht haben. Mit christlichen Werten eben. Das heißt zum Beispiel, dass es keine Nacktbilder bei ihnen zu sehen gibt, keine Zweideutigkeiten, keine so schlüpfrigen Texte und Anzüglichkeiten. Und sie haben in dem Prozess, das zu tun, mit Leuten aus der Gemeinde gesprochen. Sie haben auch bekannte christliche Persönlichkeiten angeschrieben, um ihre Stellungnahme gebeten und haben das dann wirklich erst nach auch Beten dann tatsächlich nun getan, im Jahr 2017 inzwischen schon, also im Jahr der Reformation ist das gewesen. Wir merken, wie lange es braucht, dass eine solche Nachricht dann auch in der christlichen Öffentlichkeit tatsächlich mal vorkommt. Allein das ist schon bezeichnend. Ich will über dieses Thema gar nicht weiter mit euch nachdenken, weil es ist nicht unser Thema heute. Was sich da nur gezeigt hat, ist, dass einer dieser drei Gründer, Betreiber, in seiner Gemeinde sehr deutlich gespiegelt bekam, es ist besser, wenn du gehst, wenn du die Gemeinde verlässt. Du kannst nicht einen solchen Shop betreiben und Gemeindemitglied sein. Jesus hat sich nicht beirren lassen. Er hat die Antwort gegeben auf die Frage, die die Frommen seiner Zeit den Jüngern gestellt hatten. Wer braucht den Kontakt mit mir? So fragt er zurück. So möchte ich seine Antwort, seinen Vergleich, dass ein Kranker den Arzt braucht und nicht ein Gesunder, einmal deuten. Er ist doch nicht aus seiner und aus Gottes Herrlichkeit herabgestiegen und einer von uns geworden, um sich dann mit denen zusammenzusetzen, die schon längst in dem Glauben waren, bei Gott angekommen zu sein, die sich als Gerechte sahen, die sich so sahen, wie es Psalm 1 Lob preist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Herrn, am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Diese Rechtschaffenheit stellt Jesus überhaupt nicht in Frage. Ganz gewiss war und ist er auch nicht dagegen, dass Menschen sich, die sich zu Gott halten, über die Sätze der Bibel nachsinnen und sich von ihnen den Weg zum Leben weisen lassen wollen, in ihnen die Maßstäbe für ihr Leben finden. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. also auch im Matthäus-Evangelium nachzulesen. Doch Gerechtigkeit ist für Jesus, und da steht er durchaus ganz in der Tradition des Alten Testaments, Gerechtigkeit ist nicht zu lösen von der Barmherzigkeit. Das hebräische Wort Barmherzigkeit heißt zuallererst auch Liebe, dann auch Güte, Wohlwollen, Treue, Gnade. Und wir kennen ein Wort, das sich ins Deutsche rüber gerettet hat, hätte ich fast gesagt, aus dem Jüdischen wahrscheinlich auch ins Deutsche und was den jüdischen Frommen heute bezeichnet, der Chassid oder die Chassidim. Das sind die frommen Juden, die sich für Gott für gerecht halten. Und Gerechtigkeit ist im Alten Testament vor allem Gemeinschaftstreue. Also ein Verhalten, das das Gemeinsame im Blick hat. Das Gemeinsame mit Gott und das Gemeinsame mit den Menschen. Und das so dem Shalom, dem allumfassenden Frieden dient. Wer gerecht sein will, so könnte man daraus schlussfolgern, der will auch barmherzig sein. Weil er selbst erfährt, dass er auf Gottes Gerechtigkeit angewiesen ist. Wir liegen vor dir mit dem Gebet und vertrauen auf deine Barmherzigkeit, nicht auf unsere Gerechtigkeit. Wir könnten auch sagen, vertrauen auf deine Gerechtigkeit, weil letztlich diese Gerechtigkeit immer die Barmherzigkeit in sich trägt. Weil eben der Mensch, der so lebt, selbst erfährt, dass auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen ist und dass Gott ihm barmherzig ist. Er kann nicht so gerecht sein, wie Gott gerecht ist. Und er sucht trotzdem ja eben seinen Maßstab in Gott und nicht in seiner Vorstellung von Gerechtigkeit. Und im Vergleich mit den anderen ist er besser, gerechter als ich oder weniger, sondern er misst sich an Gott und richtet sich an Gott aus. Und das schützt ihn vor Selbstgerechtigkeit. Und das war letztlich das, was Jesus versucht, in diesem Gespräch auch seinen Chassidim, die ihm dagegen überstehen, zu spiegeln, dass sie eben da in der Gefahr stehen oder das schon längst bei ihnen passiert ist, dass sie selbstgerecht sind. Geworden sind und dabei eben hart und unbarmherzig. Spurgeon war nicht nur ein begnadeter Prediger, sondern auch ein guter Menschenkenner. Er hat einmal gesagt, wenn Gott einige Männer, die ich kenne, einmal einen Monat mit Rheumatismus begnadigte, so würden sie vielleicht auffallend viel milder und reifer werden, als sie es heute sind. Ohne Zweifel würden sie in der Krankenstube viel lernen können, was ihnen bei der Ausübung ihres Berufs sehr nützlich wäre. Jesus saß bei denen und aß mit denen, die Gott aus dem Blick verloren hatten. Warum auch immer das geschehen war. Aber er schenkte ihnen Tischgemeinschaft. Und das war damals noch mehr als heute etwas elementar Wichtiges. Es wertete sie auf. Jesus sprach jedem dieser Menschen zu, dass er sie als wirkliches Gegenüber ansah. Als einen Menschen, der Gott wichtig ist. Für sie hat Gott seinen Sohn gesandt. Mochten sie Gott aus dem Blick verloren haben, Gott hatte sie nie aus dem Blick verloren. Er ist ein Gott, der dich und dich und dich und dich und mich, ja, der eben jeden Menschen sieht. Und dort, wo Jesus bei den Menschen saß, mit ihnen aß und trank, mit ihnen lachte und weinte, mit ihnen über das Reich Gottes sprach, ihre Fragen und ihre Nöte hörte, da ließ Gott sich sehen. Da, wo du und ich heute mit Menschen zusammensitzen, auf der Parkbank, na gut, jetzt vielleicht in dieser Jahreszeit nicht unbedingt, oder im Gasthof, im Wartezimmer, beim Friseur, und wir uns auf sie einlassen, ihnen ein freundliches, ehrliches, ihnen zugewandtes Gegenüber sind, ohne jegliche Berührungsängste oder Vorurteile oder Vorbehalte, ein Gegenüber auf Augenhöhe, da lässt Gott sich auch heute sehen. Heinrich Pestalozzi, der bekannte Schweizer Pädagoge, hat einmal gesagt, es ist vergebens, dass du zum Menschen sagst, es ist ein Gott, wenn du für ihn kein Mensch bist. Den Satz muss man sich, glaube ich, einmal wirklich einprägen. Es nützt nichts, wenn wir den Menschen sagen, es gibt Gott, du musst an ihn glauben, wenn wir für ihn nicht Mensch sind. Eine verrückte Geschichte, eine Geschichte voller Wunder, die die Dinge verrücken und zurechtrücken. Die Geschichte des Matthäus und seiner Freunde, die da miteinander zusammensaßen am Ende dieser Geschichte, die fing ja mit Jesus erst an. Aber sie fing an, weil Gott sich in der Begegnung von Menschen mit Christus erfahren, hören und sehen ließ. Und so kann das auch heute noch geschehen. Auch mit uns, mit dir und mit mir in Begegnungen mit Menschen um uns herum. Amen.